Ja, weil als wir angefangen haben, war auch so Frühjahr und Sommer und man hat viel erlebt. Und jetzt ist Winter, es ist kalt, es ist dunkel draußen. Man sitzt alleine zu Hause und recherchiert, um euch guten Content zu liefern.
Ja, ich glaube, das passiert vielen Menschen, die ein Projekt starten und dann darin ihre Zeit investieren. Das ist echt so ein Trade-off, den man da macht.
Deswegen rappen so viele Rapper auch über Rap.
Ja, deshalb reden wir auch wahrscheinlich so viel über uns. Es ist wirklich schlimm. Du hast recht, man macht einfach weniger Erfahrungen in der Welt da draußen und ist viel mehr mit sich selbst beschäftigt. Vielleicht denke ich mir so ein Leben aus, von dem ich dann erzähle bei Don't Read Theory. Irgendwie so, ja, ich war letzte Woche wieder voll viel feiern, ich habe voll den Kater. Oh, ich lebe so ein krasses Berlin-Party-Life.
Oh Gott, ich...
Kannst du gar nicht mit umgehen, ne? Wenn ich plötzlich meine, so bin.
Es ist einfach so, wenn ich mir das vorstelle, ist einfach so ein Feuerwerk in meiner Brust. Meine größten Wünsche werden wahr mit Eisspiel Sonntagmorgens auf der Berghain-Toilette. Davon träume ich, seit wir uns kennengelernt haben.
Erzähl das doch, das kann man doch, diesen Wunsch kann ich dir doch in Hand und Tränen erfüllen, Valentin. Okay, jetzt sag mal auf.
Wir sind heute hier. Ihr habt wieder eingeschaltet an den Endgeräten, weil ihr natürlich wissen wollt, wie geht's weiter. Wir haben letztes Mal euch auch ein bisschen in Luft hängen lassen. Wir haben einen Cliffhanger gemacht und heute greifen wir da direkt wieder ein.
Genau, und zwar geht es ja in dieser Folge jetzt viel expliziter um die sogenannten Antideutschen. Und als wir Don't Read Theory gestartet haben, war natürlich sehr schnell klar, dass wir auch eine Folge über Antideutsche machen werden. Einmal, weil sie in aller Munde sind, seit den Debatten um den 7. Oktober, um den Krieg in Gaza und Antizionismus und Antisemitismus. Und auch das Ausland, also auch die ausländische Linke, obsessed mit Antideutschen ist. Und andererseits aber auch aufgrund von Valentins und meiner politischen und linken subkulturellen Sozialisation. Aber gleichzeitig war uns halt auch klar, wir möchten dieses Thema bearbeiten, also dazu eine Folge machen. Aber uns war sehr schnell klar, dass wir das nicht an dem Aufhänger vom 7. Oktober machen werden und nicht in dieser Bipolarität Antideutsche versus Anti-Ems. Für mich ist das so ein künstlich hochgepuschte Dramatik. Und es ist einfach nicht der Zugang, den wir zu diesem Thema haben. Es spiegelt einfach nicht unsere Geschichte zu diesem Thema wider.
Es neigt halt auch zu so einer Bipolarität, die halt auch überhaupt nicht gegeben ist. Also wenn man, wir hatten das ja auch neulich, wir haben uns gestritten darüber, ob eine gemeinsame Freundin von uns jetzt antinational oder antideutsch wäre. Und ich glaube, daran kann man das auch irgendwie so gut festmachen, weil ja, wir mussten sie dann am Ende fragen, wie sie sich selbst definiert, weil die äußeren Marke reichen da halt einfach nicht aus, weil es gibt viel mehr Grauzonen, als es halt erscheint in den Debatten nach dem 7. Oktober, wo es halt irgendwie so wirkt, als gäbe heißt das eine Ticket, das sind die Leute, die basically AfD gut finden, mit Israel-Flaggen durch die Gegend rennen und die anderen Leute sind gegen Rassismus und dementsprechend für Palästina und es gibt keinen dazwischen, es gibt keine Grauzonen scheinbar. Und so habe ich das auch nie wahrgenommen, weil ich habe diverse Leute, die sich irgendwie als antideutsch bezeichnen, erlebt, die aber halt nicht in dieser Dichotomie aufgegangen sind, sondern irgendwo dazwischen waren, die verschiedene Schwerpunkte auch in ihren politischen Erfahrungen hatten.
Genau, und du hast die Anekdote schon aufgegriffen von der gemeinsamen Freundin, über die wir uns mal unterhalten haben. Und du meintest halt eben, ja, die ist ja antideutsch. Und ich war so, nee, die ist antinational aufgrund des Aktivismus, den sie macht. Und dann meintest du so, ah ja, okay, dann habe ich sie nochmal gefragt. Und sie meinte dann von sich, nee, ich bin antideutsch. Dann meinte ich so, aber du machst das und das. Und sie meinte so, du hast recht. Ich bin auch antinational. Und daher ist dann überhaupt erst die Idee entstanden, dass wir diese Folge über Antideutsche eigentlich über Antideutsche und Antinationale machen möchten, weil das eben die linksradikalen subkulturellen Szenen sind, in denen wir sozialisiert worden sind, die uns am nächsten sind und gleichzeitig auch, wo es eben so schwer zu differenzieren ist. Und das finde ich immer viel interessanter, wo die viel feineren Unterschiede liegen als diese heftigen Kontraste, an die man sich aufhängen kann.
Ja, es war ja auch zum Beispiel in der Kindler-Folge auch das Thema, dass Ein Punkt, der mich an ihm gestört hat, war, dass ich meine, der hat so einen antideutsch-antinationalen Habitus und auch da die beiden Sachen zusammengefasst, weil das dieser Habitus war ähnlich so.
Mhm.
Den Typ, den man irgendwie im Techno-Club getroffen hat, der dir im Fred Perry-Polo irgendwas über Adorno erzählt hat, der konnte halt sowohl antideutsch als auch antinational sein. Und auch zum Beispiel die Bandbreite hat so einen Song gemacht, wo sie Antideutsche dissen, wo sie singen, jetzt bist du antideutsch, jetzt bist du antinational, sag, du bist links, doch in Wahrheit ein Fascho.
Und okay. Ja, da gehen wir jetzt rein.
Genau, wir wollten eigentlich nur diese Folge machen und in der Vorbereitung kam ich dann irgendwie, bin ich beim Konkretkongress gelandet. Ich habe mich gefragt, okay, wo ist der Anfang? Und relativ schnell war klar, okay, der Konkretkongress ist viel zu groß, der braucht eine eigene Folge. Deswegen haben wir die so ein bisschen vorgeschoben. Es ist quasi die Vorgeschichte. Und wie gesagt, hört euch die letzte Folge gerne an, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr sie danach anhören wollt, ist es, glaube ich, auch okay. Man kriegt auch so alles mit. Der Konkretkongress war eben das Klassentreffen der radikalen Linken nach der Wiedervereinigung. Mit der radikalen Linken ist jetzt nicht die Gruppe radikale Linke gemeint, sondern Linke, die man als linksradikal definieren kann, außerparlamentarisch. Und es ging da eben ganz krass um die Streitfrage, was haben die gegenwärtigen rassistischen Pogrome, die es in den 90ern eben im wiedervereinigten Deutschland gab, mit Faschismus zu tun? Es gab eben die Position so, nein, die sind Produkte der Demokratie, das ist der ganz normale kapitalistische Rassismus. Und es gab eben die Leute, die meinen so, nein, das ist ein Produkt des besonderen deutschen Nationalismus, eben auch aufgrund der Geschichte, Auschwitz, der Zweite Weltkrieg, aber auch der Erste Weltkrieg, das Großmachtsbestreben. Und in dieser Debatte selbst hat Thomas Ebermann eben schon den Vorwurf geäußert, dass die Diskussion, die da geführt wird, eigentlich ablenkt von internen Differenzen, die es in den damals entstehenden Antideutschen gab. Und meine These ist dazu eben auch, dass Ebermann damals mehr oder weniger eigentlich die Debatte zwischen Antideutschen und Antinationalen gefordert hat, das aber noch nicht so formulieren konnte, weil eben es noch nicht ausdifferenziert war, weil es eben gerade neu im Stehen war und es eben auch da die großen Gemeinsamkeiten gibt, weil die zentrale Frage ist eben, wie hält man es mit der Nation? Und Antideutsche und Antinationale haben ein großes Problem mit der Nation, haben eine Kritik an der Nation, die AntiimperialistInnen nicht haben. Und natürlich richtet sich die Kritik auch in erster Linie an die eigene, also die deutsche Nation. Dementsprechend sind die Parolen auch oft sehr ähnlich und die Positionen erscheinen auf den ersten Blick sehr ähnlich.
Genau, und dann nach dem Konkretkongress 93 waren eben die 90er Jahre in Deutschland geprägt vom revolutionären Antifaschismus. Und was dann die große populäre linke Bewegung war, war eigentlich diese Antiglobalisierungsbewegung, das stellvertretend dafür eben ATTAC.
Genau, und das fing so Ende der 90er an. Genua und Seattle waren da eben bei den Protesten gegen G8, G9, G7-Gipfel. Und dann kam eben Heiligendamm Anfang der Nullerjahre in Deutschland, was dann eben auch für die deutsche Linke so ein sehr, sehr zentrales Event war. Und in dieser Antiglobalisierungsbewegung hat eben noch so ein klassisch antiimperialistisches Weltbild bestimmt. Das war eben ganz krass eine Kritik, die auf die USA fokussiert war. Die USA, die das G-System nutzt, um halt eben ihre Großmacht auszuüben. Die Globalisierung eigentlich nur ein Ausdruck des amerikanischen Imperialismus, der jetzt nach dem Fall der Sowjetunion scheinbar keine Grenzen mehr kennt. Und in der Zeit, in der eben dann diese Proteste so dominant geworden sind, entstand dann eben auch die antideutsche Strömung, wenn man so will, eben an einer Kritik daran. Die wurde vor allem von der Zeitschrift Bahamas formuliert. Später folgten dann noch einige Antifa-Gruppen der Kritik und es war eben dieser Vorwurf der regressiven, verkürzten Kapitalismuskritik, eines Antikapitalismus, der eben dann auch einen positiven Bezug auf das Volk hat, das arme, unterdrückte Volk, die Deutschen fast schon als Opfer des Imperialismus gesehen hat und dementsprechend laut Justus Wertmüller in einem Interview, was wir euch verlinken werden, was großes Meme-Potenzial hat, aber auch, glaube ich, auch sehr wichtig ist, um nachzuvollziehen, was auch diesen Punkrock-Reiz der Antideutschen ausmacht, eben dann auch Gemeinsamkeiten hat mit rechten Antiimperialisten, mit Nazis, die halt eben auch das deutsche Volk bedroht vom amerikanischen Imperialismus wahrgenommen haben.
Und die eben auch damals mitdemonstriert haben, also deutsche Nazis gegen den amerikanischen Imperialismus und gegen Globalistinnen, Globalisten.
Was man ja auch heute noch wahrnimmt, also die Kritik des Globalismus ist mittlerweile, glaube ich, auch eine primär rechte Kritik geworden.
Und in den zeitgleich hat sich in den Nullerjahren haben sich auch antinationale Gruppen gegründet und Bündnisse, wie zum Beispiel das Ums Ganze Bündnis. die dann Kampagnen gemacht haben wie die Start-Nation-Kapital-Scheiße-Kampagne. Und viele kennen auch vielleicht die Antifa-Jugendzeitschrift Straßen aus Zucker, so die den Anspruch hat, so eine linksradikale Bravo zu sein und auch so aufgemacht ist.
Die ja auch witzigerweise ja dann eben auch aus diesem Umfeld, das ums ganze Bündnis kommt, also aus einem Umfeld, eines Bündnisses, das sich antinational definiert, die aber zum Beispiel in meiner Jugend in der schwäbischen Provinz von den Antifas ganz krass als antideutsch wahrgenommen wurde, weil die haben halt eben gesagt, Deutschland ist scheiße. Dass sie sagen, Deutschland ist scheiße, weil halt das die eigene Nation ist und das nicht irgendwie auf antideutsche Theorie berufen, war völlig irrelevant damals für die Leute. Ein weiterer Punkt, der eben auch diese Vermischung gezeigt hat, war, der Titel Straßen aus Zucker kommt von einem Song von Frittenbude, die wiederum mit Egotronic auf einem Label waren. Und Egotronic waren halt in dieser Zeit die Posterboys, also beziehungsweise Torsun war der Posterboy der Antideutschen und auch der Grund, warum ich, glaube ich, antideutsch geworden bin damals.
Genau, aber bevor wir in Valentins Egotronic Jugend einsteigen, nochmal um dieses Bild zu zeichnen in den 2000ern und auch in diesen 2010er Jahren, in denen wir, also in den 2008, 2009er Jahren, 2010er Jahren, in denen wir halt auch links sozialisiert wurden, gab es halt so eine Antifa-Hegemonie von antinationalen und antideutschen Gruppen und das waren schon die coolen und die coolen Partys organisieren, die den coolen Style haben. Was gab es denn damals noch? Goa-Party?
Ja, es war wirklich, glaube ich, halt so das Ding, dass halt irgendwie generell halt auch irgendwie dieses Markenklamotten, Sneakers zu tragen, Adidas-Trainingsjacken, Nike-Trainingsjacken. Das habe ich auch nie verstanden, diese Adidas-Hype, weil ich die ganze Zeit so war, hey, Adidas kommt aus Deutschland, wir müssen Nike tragen. Aber das kam eben auch aus dieser antideutsch, antinationalen Szene. Es waren dann halt eben Techno-Partys. Es gab halt auch irgendwie dann so, ja, mehr Hedonismus und halt nicht irgendwie so Liedermacher, Goa-Partys, Gesundheitslatschen, Hippie-Hosen. Also das war schon auch wirklich so ein, ja, das war auch eine subkulturelle Bewegung, die halt auch irgendwie so ganz klar auch irgendwie Provokationen über so ästhetische Marker gemacht hat. Eben, also mir haben das auch so Bekannte und GenossInnen erzählt, wie das halt ein Ding damals in deren Stadt war, dass irgendwelche Antifas angefangen haben, Air Max zu tragen.
Ja.
Und das so voll der Skandal war, während man mittlerweile, glaube ich, halt in der Linken niemand sich mehr wundert, wenn da Leute Air Max tragen. Das ist dann eher so ein bisschen.
Es ist eher das Gegenteil, dass wenn du jetzt mit Gesundheitslatschen ankommen würdest, dass du jetzt eher aus der Rolle fällst. Ja, und für mich definitiv als so MTV-sozialisierter Teenie war das halt natürlich so ultra praktisch für mich. Ich musste kein Entweder-Oder machen. Ich konnte irgendwie einen coolen Style tragen und musste nicht meine politischen Ideale daran verraten. Also it was a win-win.
Ich glaube, das war für mich auch der Reiz. Diese ganze Kritik an Coca-Cola und McDonald's hat mich einfach zu sehr abgeschreckt. Ich war nicht bereit, diesen Verzicht zu leisten. Dementsprechend habe ich mich einer linken Subkultur angeschlossen, in der das Ganze in Ordnung war. Und vielleicht nochmal so kurz, um auf so eine Metaebene zu gehen. Wenn wir jetzt die Begriffe antideutsch und antinational verwenden, dann sind das nur Hilfsbegriffe, wie wir schon auch so angedeutet haben. Es lässt sich alles nicht so genau fassen. Es gibt auch nicht irgendwie die antideutsche Theorie und die antinationale Theorie, sondern es gibt verschiedene Theorien, die irgendwie einen gemeinsamen Bezugspunkt haben, die bei der einen Seite weniger, bei der anderen Seite mehr waren. Und wir benutzen das so ganz grob als irgendwelche Abgrenzungen. Und natürlich machen wir da auch Fehler. Und wenn ihr euch dem einen Spektrum zugeordnet fühlt und wir euch irgendwie nicht ganz fassen, dann vergibt uns das. Es geht uns eigentlich mehr um so ein historisches Bild zu zeichnen und so eine Allgemeinheit. Und ich glaube, da ist die Vereinfachung auch hilfreich, weil wenn wir wirklich ins Detail gehen würden, dann würde ich hier einen 6-stündigen Monolog halten darüber, wann wer was gesagt hat und niemand würde mir mehr zuhören. Aischgül und Sophia würden einschlafen. Dementsprechend, vielleicht kommt das mal bei Steady exklusiv.
Genau, ich glaube, super prägend für uns waren eben diese Orte und diese Szenen, in denen wir uns damals bewegt haben. Und wenn wir über Linke sprechen, dann ist das natürlich verbunden mit diesen Orten und verbunden mit diesen Szenen statt irgendwelche abstrakten Ideen eigentlich. Und ja, du hast schon Egotronic angesprochen. Das ist für Valentin eine sehr identitätsstiftende Band gewesen. Und witzigerweise weißt du, wie ich auf Egotronic gestoßen bin. Also so, ich war so eine vereinzelte Linke eigentlich die meiste Zeit. Eigentlich bis ich meinen ersten Freund kennengelernt habe, der in so einem AJZ sozialisiert wurde. Und ich so dadurch irgendwie in die radikale Linke aus einem mehr organisierteren Rahmen und selbstorganisierteren Rahmen reingekommen bin. Aber in Köln gab es sehr lange kein autonomes Zentrum und dementsprechend nicht so eine offensichtliche Anlaufstelle für, wenn du irgendwie Antifa-Kid warst. Und ich war sehr aktiv auf Schüler-VZ. Also überhaupt das Internet dann total stark genutzt, eben mit Leuten zu connecten, die ich so einfach in diesem beschränkten Rahmen von Schule und Freizeit und Nachbarschaft irgendwie nicht finden konnte. Und das war in erster Linie, Leute zu finden, die auch Linke waren, also Jugendliche zu finden, die links waren, die Bock auf Antifa hatten. Und
ich glaube, das ist auch da, auch so die generelle Erfahrung unserer Generation, dass eben das die Anfänge von Social Media, Early Facebook, es gab diese Blogs, die man dann verfolgt hat, es gab Schüler-VZ, es gab Gruppen. Das war für viele Leute, glaube ich, so während der Schulzeit noch der erste Zugang zu so linken Subkulturen und linken Symbolen.
Ja, voll. Ich war sehr aktive Schüler-VZ-Nutzerin und mir war natürlich extrem wichtig, wie ich meine Gruppen kuratiere. Du hattest ja nur eine bestimmte Anzahl und es musste immer so, bei mir musste es total avantgardistisch sein. Also, wisst ihr noch, es gab so Gruppen, wo die hatten 100.000 Mitglieder, diese super dumme Witze. Also das gab dann so einen Skandal, dass Cindy von Marzahn ihre Witze einfach nur aus Schüler-VZ-Gruppen geklaut hat. Und natürlich war ich nicht in diesen Gruppen, sondern ich war in so Nischgruppen. Und es gab dann halt diese Raven gegen Deutschland-Gruppe. Und ich bin halt in diese Gruppen reingegangen und das war ja so cool. Du hattest dann ja diese Foren innerhalb diesen Gruppen. Und so muss ich irgendwie auf Egotronic gestoßen sein, weil ich hatte in meinem echten Leben gar keine Anknüpfung. Also mir hätte das in meinem echten Leben niemand zuspielen können. Und dann bin ich auf diese MySpace-Seite von Egotronic gegangen und da konnten die ja nur so 3 Songs hochladen. Und da war Raven gegen Deutschland und Lustprinzip und noch ein Song war hochgeladen von denen auf MySpace. Und ich habe die halt so in Dauerschleife gehört. Und ich weiß noch, es war so 9. oder 10. Klasse und dann waren so meine Schulfreundinnen bei mir zu Besuch. Ich weiß nicht, ob zum Chillen oder ob, weil wir ein Schulprojekt haben. Und dann habe ich dieses Raven gegen Deutschland angemacht. Und in meiner Clique war schon so eine dabei. Ja, die war schon so ein bisschen, glaube ich, so rechtsoffen. Auf jeden Fall so, die war irgendwie weird politisch drauf. Und die hat sich unfassbar daran gestört. Und dann kam halt auch wirklich so dieses, naja, wenn es dir hier nicht passt, dann geh halt weg. Und ich war halt so fasziniert, was dieser Song der provozieren konnte. Und ich habe so gegrinst, ich habe mich so machtvoll in dem Moment gefühlt, dass ich diesen Song hatte, der die so anpissen konnte.
Und ich glaube, das ist auch so der Moment von Egotronic dann halt auch irgendwie für die Leute in unserem Alter gewesen. Weil bei mir war das halt auch so. Ich hatte so eine Frustration einfach mit meiner Umwelt. So, aber ich bin ganz ehrlich, das war so eine diffus linke Frustration mit der Welt, die natürlich auch mit so pubertärer Frustration zusammengegangen ist. Und dann kommt halt irgendwie so eine Mucke, die mich auch einfach abgeholt hat, die so aufgedreht war. Ich weiß noch, damals haben wir halt auch mit einer Clique auf dem Dorf haben wir richtig viel die Atzen auch gehört. Und eben und KIZ, die auch damals sehr, sehr technoide Beats hatten. Und so Egotronic konnte ich dann halt auch mit reinballern in die Playlist. Jetzt nicht unbedingt die krass politischen Songs, aber diese reinen Fire-Songs. Das heißt, musikalisch war das irgendwie so aufgehoben. Ich habe dann auch so Outdoor-Raves, wo wir halt so Kram gehört haben, irgendwie organisiert, die auch teilweise ein bisschen eskaliert sind, weil auf einmal 300 Leute am Start waren. Nevermind. Und ich weiß halt, wie das mich so abgeholt hat, weil das war so ein Sound, der so aufgedreht war, wie ich halt auch irgendwie war, der mir auch einfach gesagt hat so, nee, nicht die Nazis sind scheiße, nicht die Lehrer sind scheiße, nicht die Polizei ist scheiße, nicht das Dorf ist scheiße, Deutschland ist scheiße. Und was wir dagegen tun, ist, wir feiern und wir flüchten im Feiern aus dieser ganzen Scheiße raus. Und das war, glaube ich, so prägend für so viele, während es auf der anderen Seite, glaube ich, für viele Leute, die damals schon antideutsch waren, voll der Schock war, weil das waren ja auch mehr so TheoretikerInnen, so, das war die Bahamas, das war der Saira-Verlag, das waren die Leute, die beim Konkretkongress halt irgendwelche Vorträge gehalten haben. Und ich glaube, das war auch wirklich so ein Schockmoment, als auf einmal antideutsch so eine Jugend- und Subkultur war. Und Kolja von den Antilopen hat in seinem Nachruf auf Egotronic Sänger Torsu, und der gestorben ist, ja, auch da seine Gedanken zu geäußern. Ich finde das so treffend, weil ich glaube, das beschreibt auch so diesen Generationenkonflikt innerhalb dieser antideutschen Szene.
Egotronic wurden 2006, 2007 immer größer und erfanden versehentlich eine eigene Subkultur, die dann tragischerweise als antideutsch galt. Hedonistische Jugendliche mit Israel-Fähnchen, die dauernd feiern gingen und Speed zogen. Mit dem zweiten Album Raven gegen Deutschland wurde das zum Programm erhoben, von Thorsson möglicherweise noch mit einer gewissen Ironie gedacht, von seinem Publikum so aber nicht mehr verstanden. Ich konnte damit nichts anfangen, ich fand das alles blöd. Mit Ideologiekritik hatte es für mich nichts zu tun. Die Musik gefiel mir auch nicht mehr, nur noch dieser Techno, dann die plumpen Texte, die ungelenkten Reime.
Ja, und ich, wie gesagt, für mich dieses Pop-Antideutsche, oder wie ich es eigentlich auch gerne nenne, Pep-Antideutsche, war so eine Subkultur, die dann irgendwie auch entstanden ist und die, glaube ich, aber halt auch eben relativ schnell auch irgendwie dann auch so ein sowohl antideutsch als auch antinational war, weil irgendwie diese Israel-Fähnchen waren nicht so zentral immer da. Es gab irgendwie Leute, für die der Israel-Bezug wichtiger war, aber die pro-zionistischen Songs von Egotronic waren halt auch nicht mehr auf dem Album.
Ich glaube auch, zumindest in dieser Anfangsphase war weniger Israel oder diese Israel-Fahne zentral, vielmehr so Bomber Harris und dieses Zerbomben von Deutschland und einfach Deutschland kaputt machen.
Genau, es war eben nach 2006 das Sommermärchen, die WM in Deutschland. Es gab wie so einen positiven Patriotismus, positiven Nationalismus. Gleichzeitig gab es damals noch in Dresden die größte europaweite Nazi-Demo, wo die Nazis eben getrauert haben, dass Dresden bombardiert wurde und es hat ganz viele Antifas hingegangen sind. Und das antideutsche Ding war halt dahin zu gehen und Flaggen von der Royal Air Force, von der USA und Großbritannien zu schwenken und basically sich dafür zu bedanken, dass die Stadt bombardiert worden ist. Und es hatte halt auch schon so einen Trollcharakter. Also weil man hat halt sowohl die Nazis getrollt, als natürlich auch irgendwelche andere Linke getrollt, weil eben, oh mein Gott, eine USA-Fahne. Was ist denn daran eigentlich noch links? Und ich glaube, diesen Punkrock-Aspekt, der ja auch irgendwie von der Musik von Egotronic auch verkörpert wurde, es gibt diesen Ten German Bombers-Song von Thorsson, wo er quasi zur WM 2006, glaube ich, auch so einen englischen Fan gesang. Die englischen Fans feiern halt, there are 10 German bombers in the air and the RAF of England shut one down. Und dann wird eben so runtergezählt. Und das einfach auf so einen stumpfen 8-Bit-Kürmes-Techno-Beat gegrillt.
Das Video auf YouTube ist auch richtig gut dazu.
Genau, und ich glaube halt neben halt Egotronic und irgendwie diesem Pop-Aspekt gab es vor allem dann halt verschiedene Szene-Lokalitäten, in der das irgendwie stattgefunden hat. Es gab was wie das Cafetisch, es gab das About Blank und da gab es halt eben Partys von antideutschen, antinationalen Gruppen, auf denen halt auch die gleichen Leute rumgehangen haben.
Das ist jetzt Berlin-spezifisch. Also ich hatte ja einfach keinen Berlin-Fokus, weil ich erst sehr spät nach Berlin gezogen bin. Ich hatte eben genau über meinen damaligen Freund und dann so einen Freundeskreis, der sich gebildet hat, habe ich halt irgendwie so viel in AJZs in Deutschland, nicht viel rumgegangen, aber ich hatte so Einblick darin und da gab es halt auch immer wieder Partys dazu. Also das war dann noch nicht mal so, dass das so ein antideutscher Laden war oder ein antinationaler Laden war, aber es war so klar, es gibt halt diese Ästhetik gehört irgendwie ins Linkssein hinzu. Da war halt eine Woche Goa-Party, in der nächsten Woche Techno-Party und dann gab es irgendwie Hardcore-Punk-Shows und halt dieser Aspekt des Antisemitismus eben und Anti-Antisemitismus, dass der so in die Linke reingebracht wurde und ja, neben Rassismus und neben Sexismus halt so ein gesellschaftliches Phänomen war, wozu man sich irgendwie als Linke positioniert hat und was man mit einbezogen hat.
Wo Antideutsche auch einfach sehr nervig waren, ohne das jetzt werten zu meinen. Aber ich glaube, das ist ja wirklich auch eine Sache, davon können viele Leute irgendwie dann auch berichten, wie sie einfach so lange genervt worden sind von Antideutschen, bis sie dann irgendwann mal gesagt haben, okay, ich lese mir halt mal so einen Text zu dem Thema.
Du literally mich. Das ist so, hat es also auch ein bisschen zwischen uns angefangen, dass du, ich hatte eine extrem zerstückelte und wirre politische linksradikale Sozialisation. Also ich habe halt 2009 zu Raven gegen Deutschland mit meiner Schwester im Kinderzimmer gehüpft, so basically seriously, weil ich mir zu dem Zeitpunkt noch ein Zimmer mit der geteilt habe. Und 2 Jahre später habe ich das Missy-Magazin abonniert und war halt so in der Critical Whiteness-Bubble unterwegs. Und dann wieder 2 Jahre später habe ich halt irgendwie von strukturellem Antisemitismus wieder gesprochen. Aber also ich glaube, das liegt eben daran, dass ich nie in, ich war zwar in der Szene, aber ich war nicht so organisiert und angebunden und hatte nicht so den Druck, total kohärent irgendetwas entsprechen zu müssen und konnte diese Widersprüche, also mein Leben war schon widersprüchlich genug, aber so, ja, ich hatte jetzt nicht so als, genau, ich war so ein bisschen eklektisch, was das anging.
Du hast mich damals auch mega verwirrt, weil du mich die ganze Zeit YT-Boy genannt hast und ich dachte halt, du nennst mich YouTube-Boy. Dass mir irgendwann jemand erklärt hat, dass das quasi White Boy meint, wenn man das ausspricht. Und das hat mich so unfassbar verwirrt, weil ich war so, hä? Ich mach doch gar kein YouTube so, ich bin doch auf Twitter. Was ist los?
Und ich muss kurz eine Sache noch erzählen, weil das war so ein bisschen die Phase, wo ich wo ich das ganze identitätspolitische Zeug für mich entdeckt habe und Critical Whiteness und dann auch viel mehr Freundinnen hatte und Freunde, die Rassismuserfahrungen gemacht haben in Deutschland, und wir hatten so eine Gruppe. Und damals war ja dieser Begriff People of Color, wurde ja auch nach Deutschland importiert, so als Selbstbezeichnung. Und in dieser Gruppe haben wir angefangen, die anderen dann nicht nur White People zu nennen, sondern es waren dann, also wir waren die POC und die anderen waren die POM, People of Mayo. Und ich finde eigentlich, das ist ja People of Mayo.
Jetzt habe ich Hunger. Aber ein wichtiges Organ für die Szene war eben auch zum Beispiel noch die Zeitung Jungle World. Die gibt's heute noch. Die ist entstanden 97 aus dem Streik der Jungen Welt, der klassisch antiimperialistischen Jungen Welt, und wurde halt dann so zum selbsternannten Zentralorgan einer undogmatischen Linken. Und da gab es halt eben ganz klar antideutsche Texte, gerade wenn es um Israel ging. Aber es gab auch Texte von vielen Leuten, die aus dem antinationalen Spektrum kommen. Auch ums ganze Gruppen haben immer wieder Diskussionen geäußert. Auch die letzte Folge haben wir irgendwie viel aus der Jungle-Disco zu 10 Jahre Einheit zitiert, die eben halt auch von einem breiteren Spektrum. Aber es war halt eben so das antideutsch-antinationale Spektrum, das sich damals auch so undogmatisch Linke genannt hat und eben so weg von diesem klassischen Antiimperialismus gegangen ist.
Oder auch also mit undogmatisch auch so diesen dogmatischen Marxismus, Leninismus irgendwie, nur die Preisfrage. Und das ist, du musstest halt irgendwie nicht mehr so einen Marx-Lesekreis besuchen, um linksradikal sein zu können.
Ja, und es gab dann auch viel mehr halt so, hatte ich auch das Gefühl, wo Leute halt quasi auch ihre Nische gefunden haben. Es gab halt die Leute, die dann halt eben sehr krass über einen Queer-Feminismus gekommen sind, was damals auch noch irgendwie, ja, so auch immer so ein bisschen mitgeschwungen hat, hatte ich so das Gefühl.
Ja, erst später.
Ja, wahrscheinlich eher ein bisschen später. Aber es gab halt eben Leute, die kamen über verschiedene linke Zugänge zu einem Thema ran. Und das stand dann auch so nebeneinander da. Die Leute hatten ihren Themenbereich, über den sie geschrieben haben. Und dann gab es immer diese Diskussionen, in der es auch miteinander verhandelt worden sind. Aber ich glaube, eine Sache ist so ganz wichtig, da auch irgendwie so festzuhalten, weil in der Kritik an Antideutschen der Gegenwart hat man immer so das Gefühl, dass so getan wird, als wäre die Jungle World, als hätte die so eine klare Linie. Das hatte sie nicht, das hat sie auch irgendwie nicht. Das ist eine linke Zeitung, die versucht am Leben zu bleiben. Und wenn du einen Text schreibst, der irgendwie den gerade in den Kram passt, thematisch, dann wird er auch irgendwie veröffentlicht und da wird nicht nachgefragt, was du damit jetzt begründest.
Was ist deine Position zu?
Und auch gerade, das ist mir auch irgendwie aufgefallen, auch das Spektrum an Positionen, die zum Thema Israel vertreten werden. Es ist prinzipiell Israel solidarisch, es ist nicht antizionistisch, aber da ist bei keinem Willen irgendwie eine klare Linie erkennbar, weil da finden verschiedenste Positionen statt.
Und du hast es jetzt schon eingeleitet, Valentin. Du hast Israel erwähnt, unter anderem, und die Jungle World. Also ich glaube, jetzt ist so an der Stelle schon noch zu gucken, okay, wir haben jetzt diese Szene, ein bisschen repainted the picture. Aber lass mal, also jetzt geht es schon noch so ein bisschen um die Substanz und um diese politischen Differenzen. Die Frage war ja dann doch letztendlich, wie positioniert man sich zu Israel und wie positioniert man sich zu den USA? Und ist man gegen alle Staaten gleich anti oder sind manche Staaten schlimmer als andere Staaten? Irgendwie war ja das dann am Ende die Diskussion, auf die es so runtergebrochen werden kann.
Ich glaube, das ist wirklich ja dieses, sind alle Staaten gleich schlimm oder sind manche Staaten schlimmer als andere? Ich glaube, das ist so diese zentrale Frage, die dann eben halt auch in so Debatten, die geführt wurden, auch sehr prominent war. Es gibt so die Debatte beim Radio FSK 2009, angesichts von 20 Jahren Mauerfall wurde die geführt und dann auch von der Antifa Neukölln organisiert zwischen emanzipative antifaschistische Gruppe Never Going Home und der Top Berlin 2012, wo das eben so die Positionen sich gegenüberstellen. Und mir ist halt ganz wichtig an der Stelle immer zu sagen so, es geht in erster Linie nicht um Israel bei der ganzen Debatte, sondern es geht immer in der ersten Linie um Deutschland. So. Mhm. Es sind nämlich nicht pro-israelische Linke oder pro-israelische Kommunisten, sondern antideutsche Kommunisten. Und man muss auch ehrlich sagen, die meisten Antideutschen haben das mittlerweile, glaube ich, selber vergessen, dass es irgendwann mal um Deutschland ging. Aber das ist so der Kern und da ist wirklich die antideutsche Position eben so, es gibt einen deutschen Sonderweg. Es hat Gründe, dass der Nationalsozialismus und die Shoah ausgerechnet in Deutschland passiert ist. Es gibt dann die Anknüpfung an die Kritik der deutschen Ideologie von Karl Marx, an Adorno, Chagall, der Eigentlichkeit zur deutschen Ideologie, also zwei kommunistische Philosophen, die eben in ihrer Kritik von Philosophen auch eine besondere deutsche Ideologie betonen. Und es ist eben auch die Position von Kremlitzer und Port auf dem Konkretkongress. Es geht eben darum zu sagen, Deutschland ist nicht einfach nur ein Staat, eine Nation, sondern Deutschland ist die Heimat der Konterrevolution. Auch da eben. Es geht um den Kommunismus eigentlich. Es geht um die Revolution. Und warum man ein besonderes Problem mit Deutschland hat, ist, dass die gesamte deutsche Geschichte eine Geschichte der Konterrevolution ist. Also zum Beispiel, Deutschland wurde gegründet 1871 vereinigt, als man die Pariser Kommunen zerschlagen hat. Eine anarcho-syndikalistische oder wie auch immer man das nennen will, Kommune, die in Frankreich entstanden ist. Es gab den Nationalismus von oben, es gab keine bürgerliche Revolution und es gibt immer halt eben diese Abgrenzung gegen Volksfeinde nach innen, was dann sehr oft Jüdinnen und Juden und Kommunisten waren und eben nach außen und eben auch diese Vorstellung von, es gibt die natürliche deutsche Kultur und diese unnatürliche, künstliche, französische, angloamerikanische Zivilisation, die uns übergestülpt wird, die eigentlich unserem teutonischen Geist widerspricht, wie es Martin Sellner mal geschrieben hat in einem Text.
Ja, da gibt's dann auch, also meine Lieblingsreferenz aus Adornos Studie zum autoritären Charakter war, als er in diesen Interviews irgendwie rausgezogen hat, dass Männer, die zum autoritären Charakter neigen, ihre Frauen lieber natürlich mögen, ohne Make-up. Und das war halt dann so das Totschlagargument gegen jeden Typen, der gegen Make-up war und halt dafür sich halt das Gesicht so voll zu klatschen mit Lidschatten und Glitzer und so weiter. Und also das analog zu diesem Kulturargument halt, ne, gegen dieses ursprüngliche, vermeintlich natürlich gewachsene versus genau das künstliche, unauthentische.
In meinem Kopf taucht jetzt einfach gerade so ein Bild von Adorno mit richtig viel Make-up auf.
Das wäre so eine coole...
And it's hot, also it's giving.
Adorno in drag, basically. Ooh. Ja, Leute... Also, guck mal, you're getting ideas. Wenn ihr so einen Drag-Character wollt, macht einfach so Adorno-Drag. So Adorno-Drag-Queen. Würde ich fühlen. Und Antinationale waren halt gegen Nationalstaaten, ne? Staat, Nation, Kapital, Scheiße. Und es gab definitiv auch so ein Bewusstsein über Antisemitismus und auch wie Antisemitismus und so eine regressive Kapitalismuskritik, die das mit einhergeht. Und es gab halt einfach so, es gab schon ein sehr klares Bewusstsein, aber es gab halt eben nicht dieses Schwenken der Israel-Fahne. Und
ich glaube, da ist man dann wirklich halt auch an diesem zentralen Punkt dann auch wieder so. Meiner Meinung nach sind die Antinationalen damals so ein bisschen auch wieder auf diese Position von Karl Held verfallen, indem sie eben auch gesagt haben, so ja, eigentlich ist Deutschland mittlerweile auch ein normaler Staat. Das ist nicht mehr dieser völkische Nationalismus der 90er. Es ist jetzt ein anderer Nationalismus. Es ist dieser Wirtschaftsnationalismus eines sich aufgeklärt gebenden Landes, weltoffen gebenden Landes. Gerade nach eben Rot-Grün sei Deutschland ein normaler Staat geworden. Was aber eben dabei bleibt, ist halt eben dieser... Der Fokus auf Nationalismus als kritisierende Ideologie und dementsprechend auch eben eine Abkehr von diesem antiimperialistischen Bezug auf die unterdrückten Völker und eben diesen Befreiungsnationalismus, der eben während des Kalten Krieges sehr präsent war. Was dann eben auch dazu geführt hat, dass man eben, auch wenn man jetzt nicht unbedingt pro Israel war, auch nicht pro-palästinensischer Nationalstaat war, sondern da eher eine andere Positionierung hatte und eher so die Position hatte, so okay, das Einzige, was diesen Konflikt lösen kann, ist eine Weltrevolution. Was eigentlich auch die antideutsche Position ist.
Wenn man die kommunistisch-antideutsche Position.
Die kommunistisch, ja. Das ist ein wichtiger Punkt, weil auch in diesem ganzen Moment gibt es halt eben auch eine antideutsche Position, die den Bezug zum Kommunismus verloren hat, die natürlich auch präsent ist.
Und die sich halt jetzt auch durchgesetzt hat. Also das ist die Position, die sich durchgesetzt hat. Und deshalb ist es halt eben so anschlussfähig für eine Staatsräson.
Genau, und dann ist man eben bei dem, was eigentlich dann auch viel mehr provoziert hat, nämlich Israel und die USA. Ich werde nie vergessen, wie ich auf dem Grünen Jugendbundeskongress mal einen Triple Whopper mit extra Bacon und extra Käse gegessen habe und das tatsächlich zu einem Skandal gesorgt hatte, der weitreichend diskutiert worden ist, weil ich parallel auch für so ein Amt kandidiert habe und quasi meine gesamte Fähigkeit, dieses Amt zu führen, abgesprochen würde, weil ich halt Triple Whopper mit extra Bacon und extra Cheese gegessen habe.
Ey, aber jetzt, wo du es sagst, ich finde halt in parallel dazu, also es gab halt so diese total USA-bejahende, Markenkultur-bejahende, antideutsche Edgelord-Kultur, nenne ich es mal. Und vielleicht in den abgeschwächteren Versionen oder auch in diesen, oder vielleicht auch in den linken Szenen, die sich davon abgegrenzt haben. Es gab dann, weil man nicht zu McDonald's gegangen ist oder gehen konnte. Ich konnte halt auch nicht dahin gehen, weil ich Vegetarierin war. Also es gab halt für mich nichts zu essen dort die meiste Zeit. Ist dann sowas wie der Burger zu so einem Fetischobjekt geworden. Sowas, was du eigentlich haben willst, aber du kannst es nicht haben, weil die ideologisch und auch als Produkt nicht anbieten, was du möchtest. Und dann gab es ja diesen veganen, vegetarischen Burger-Hype. Ich weiß noch, so man ist so nach Berlin-Friedrichshain gepilgert, um bei Jojos und Yellow Sunshine halt einen veganen Burger zu, wirklich, ich bin so aus Köln dahin gepilgert, um so einen veganen Burger zu essen. Und ja, das war wie so eine Versöhnung. Wir können halt links sein und wir können diese ganzen bösen Sachen halt noch haben. Und das war auch so diese Zeit, wo es dann so der Versuch, auch linke Lifestyle-Marken zu etablieren, damit man eben nicht bei Nike und Adidas kaufen muss.
Dasselbe ja mit der Cola, das war auch die Zeit, in der Fritz Cola sich dann auch in der linken Szene durchgesetzt hat.
Das macht Sinn.
Weil eben auch das gleiche Ding auch war.
Und
da gibt es in dem Buch von Dirk von Lotzow so eine lustige Anekdote, wo er sagt, überall auf der Welt, selbst im Iran, kann ich jederzeit Pepsi oder Coca-Cola kaufen. Nur im deutschtümmelnden Prenzlauer Berg finde ich weit und breit nur diese ekelhafte Fritz Cola.
You're right. Oh mein Gott, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. So, du hast recht. Du hast recht. Und in keinem Land sind die so stolz auf ihre Limo-Alternativen wie in Deutschland.
Und das ist nämlich, glaube ich, auch, da ist man auch bei diesem...
Doch, ich war ganz kurz, eine Nation ist genauso peinlich, und zwar die Türken mit ihrer Cola Turka. Und da kommen wir zu meiner These, Türken sind die besseren beziehungsweise schlimmeren Deutschen. And they found each other.
Die Triade der Hölle. Deutschland, Iran, Türkei.
I swear to God.
Und auf jeden Fall ist das auch wieder so ein bisschen der Punkt. Es ging eigentlich auch nie so krass um die USA. Sondern natürlich gibt es an den USA viel zu kritisieren, aber es ging eben immer auch darum, um das, was Thomas Ebermann eben auch gesagt hat auf diesem Kongress. Amerikanische Linke kritisieren die Amerika, deutsche Linke kritisieren auch Amerika. Und es war eben so der Fokus auf diesen Anti-Amerikanismus. Warum denn ausgerechnet die Linke ein Land kritisiert, das maßgeblich dazu beigetragen hat, Deutschland vom Faschismus zu befreien? Und dann eben auch weitergedacht, zu sagen, so, okay, diese Demokratie, die Idee von Freiheit ist ja auch die Grundbedingung, dass überhaupt diskutiert werden kann über Kommunismus. Weil wenn du in einer autoritären Diktatur lebst, in der du für deine Meinung eingesperrt werden kannst, dann bringt dir es halt nichts, Kommunist zu sein, während du in so demokratischen Staaten wenigstens im privaten Kommunist sein darfst und Marx lesen kannst.
Genau, und was ich da auch so bezeichnend fand, war auch, dass halt die amerikanische Verfassung oder das war eine blutige Nationengründung in den USA, und das ist auch mit der Vernichtung von Menschen einhergegangen und halt mit der Sklaverei. Nichtsdestotrotz ist das Verständnis dieser amerikanischen Nation auf diesem Gleichheitsansatz und diesem Glücksversprechen, was für alle gleichermaßen gilt, und dieses Verständnis von sich als Einwanderungsland. Und das muss ich sagen, als ich irgendwann dieses Argument so gecheckt habe, hat das dann schon bei mir so eine Resonanz als irgendwie Deutsch-Türkin, als Deutsche mit Migrationshintergrund, cringe, ausgelöst, weil im Gegensatz zu dieser Blut- und Boden-Ideologie hier in Deutschland, und ich muss halt sagen, ich habe auch ein Auslandssemester in den USA dann auch studiert, in Cleveland, Ohio, in the Midwest, the best of all places in den USA, meiner Meinung nach.
In welchem Jahr warst du in Cleveland?
2016.
Oh mein Gott. Nein.
Nee, warte, was? Ich, guck mal, ich hab da...
Die Cleveland Cavaliers haben ihren einzigen NBA-Titel gewonnen mit LeBron motherfucking James, wie er in Game 7 gegen die Golden State Warriors diesen Block macht und danach einfach nur ins Mikrofon schreit, Cleveland, this is for you!
Ja, das war das Jahr. Und natürlich war ich natürlich in Cleveland und weil ich halt so ein fucking Killjoy bin, konnte ich mich natürlich überhaupt nicht auf diesen LeBron James Kram einlassen, weil meine Erfahrungen in den USA haben halt genau das auch wiedergespiegelt. In den USA existiert Rassismus, das negiere ich nicht, aber es ist eine extrem diverse Gesellschaft. Und es gibt einfach irgendwie, zumindest in Cleveland, okay, Cleveland hat auch einen relativ hohen Anteil an einer schwarzen Bevölkerung, aber so der Campus, das war halt viel durchmischter, auch viel more international, weil natürlich irgendwie aus der ganzen Welt Leute in den USA studieren wollten. Und das ist aber, ja, das stand halt so im Kontrast zu, wie deutsche Institutionen und Unis aufgebaut sind. Und ich war ein International Student und habe mich aber gar nicht fremd gefühlt. Das war super. Die waren unfassbar gastfreundlich. Und ja, es stand so ganz im Gegensatz zu der Erfahrung hier in Deutschland. Also alles daran. Es ist wirklich, wenn Wolfgang Pott sagt, jede McDonald's-Filiale in Deutschland ist eine Insel der Gastfreundlichkeit. Ich habe das damals als Austauschstudentin in den USA gefühlt. Und ja, nur so dazu, dass dieser Fakt des Einwanderungslandes, ja.
Und das ist halt auch so das, was eben diese antideutsche kommunistische Position auch ausgemacht hat. Sollte nie absprechen, dass die USA ein kapitalistischer Staat ist, dass diese Staatsgründung auf Mord aufgebaut ist, auf Deportation aufgebaut ist, dass es nach wie vor Rassismus gibt, dass es eine Klassengesellschaft ist. All diese Sachen existieren natürlich noch und man hat natürlich auch die kommunistische Perspektive auf die Überwindung von Staat und Kapital und dementsprechend passiert auch alles das. Man hat aber eben die Erkenntnis, dass eben der Blut- und Bodennationalismus, wie er in Deutschland war, wesentlich schlimmere Auswüchse hat und wesentlich mehr die Revolution verhindert hat, weil während der Klassenwiderspruch in den USA permanent präsent bleibt, wird er im Nationalsozialismus aufgelöst in der Volksgemeinschaft, in der es eben nicht mehr Beherrschte und Herrschende gibt, sondern es gibt ein Volk, das gemeinsam am Massenmord vermeintlich gleich ist.
Und eben in Sprache, in Kultur geeint ist. Und das ist so, das ist radikal anders in den USA gewesen. Ich war in San Francisco und da waren halt, die chinesische Community ist in San Francisco sehr groß. Und die haben ja auch, also es gab ja eine, also chinesische und japanische Segregation. Und also das war ja auch im Falle von chinesischen und japanischen Immigrants in den USA super schlimm. Aber was ich in San Francisco das erste Mal gesehen habe und mir ist die Kinnlade runtergefallen, ist, dass in der Straßenbahn die Schilder auf Englisch und auf Chinesisch waren. Und ich habe mich ein Leben lang, ich bin in Köln groß geworden. In Köln ist die größte migrantische Community türkischsprachig, türkeistämmig. Und in der Straßenbahn stehen alle Hinweise auf Deutsch, Englisch, Französisch und dann Italienisch. Und ich habe mich immer gefragt, warum stehen die nicht auf Türkisch? Da ging es gar nicht um irgendeine Form von Repräsentation, sondern so reinem Pragmatismus. Und in den USA dann halt diese chinesischen... Da habe ich das richtig gefühlt, weil, ja.
Genau, und ich glaube, das ist halt auch das, was eben bei den Antideutschen, die nicht mehr Kommunisten waren, verloren gegangen ist. Weil da sind die USA und dann eben auch Israel einfach geil, so wie sie sind. Und nicht als kapitalistische Staaten, die eine Klassengesellschaft haben, die Rassismus produzieren, kritisierenswert.
Die Krieg führen.
Und das ist dann auch eben so der nächste Punkt. Bei Israel geht es auch eben vor allem auch nicht darum, dass man sagt, alles, was Israel macht, ist geil, sondern man sagt, okay, die bürgerliche Revolution ist passiert und Jüdinnen und Juden haben es nicht geschafft, Bürger zu werden, anerkannte Bürger zu werden. In Krisensituationen wurden sie antisemitisch ausgegrenzt. Es gibt den Dreyfus-Prozess in Frankreich, es gibt im Ersten Weltkrieg, wo basically die Franzosen gesagt haben, die Juden seien eigentlich russische Spione, die Russen gesagt haben, die Juden seien deutsche Spione, die Deutschen gesagt haben, die Juden seien französische Spione. Es gibt an dem Zweiten Weltkrieg und der Shoah die Massenvernichtung. Parallel gibt es eben auch die proletarische Revolution in der Sowjetunion, die auch nicht dazu geführt haben, dass Juden Sowjetbürger werden konnten. Es gab viele Jüdinnen und Juden, die Stalinisten waren, die überzeugt davon waren, dass Stalin es schafft, dass alle Menschen Sowjetbürger sind, Sowjetgenossen sind und es eine Gleichheit gibt. Auch die ist gescheitert. Und daraus kommt eben dieser Gedanke, okay, es braucht einen jüdischen Staat, damit es ein jüdisches Militär geben kann, weil nur Juden sich selbst verteidigen können und nur Juden bereit sind, sich selbst verteidigen, weil in allen anderen staatlichen Kollektiven in Krisensituationen Antisemitismus aufkommt und eben man Jüdinnen und Juden zum Sündenbock erklärt und ihnen die Schuld an der Krise gibt und mehr oder weniger diese abstrakten kapitalistischen Zwänge konkret macht und sagt so, nein, es ist nicht irgendwie das Kapitalverhältnis, sondern es ist die jüdische Finanzelite. Und es ist nein, es ist eben nicht die Gewalt, die jeder Staat ausüben muss zu existieren, sondern es ist der jüdische Staat, der diese Gewalt ausübt. Und diese Spaltung, daher auch dieser ganze Name von verkürzter Kritik, dieses nicht radikal auf die abstrakten Verhältnisse Staat und Kapital zielende Kritik, sondern Personifizierung im jüdischen Staat, in den vermeintlich jüdischen Kapitalisten, den raffenden Kapitalisten, die Kapitalistenkritik. Darum ging es auch eben. Und dieses ganze Pro-USA, Pro-Israel war weniger so eine Haltung als solche, als eine Provokation derjenigen, die eben keine radikale kommunistische Kritik an der Welt haben, an Staat und Kapital haben, sondern sich an zwei Staaten abarbeiten.
Also ich habe mich nie als Antideutsche bezeichnet und ich war das auch nie. Aber nichtsdestotrotz bin ich auf jeden Fall über das Argument des Antisemitismus und der Verschränkung zwischen Nationalismus und Antisemitismus auf jeden Fall mehr in diese Position gerückt, aber nicht mit Blick auf Deutschland, sondern mit Blick auf die Türkei und die türkische Einwanderungsgesellschaft hier in Deutschland, weil es kam immer wieder der Vorwurf, damals zumindest, ja, in Deutschland würde so wenig über Palästina berichtet oder Israel steht in so einem guten Lichte da und die Medien sind biased hier. Und ich war so, okay, das kann sein, aber in der Türkei ist es nicht so. Und in der Türkei ist das halt so die normalste Sache, dass du dann die Abendnachrichten schaust. Die gehen in der Türkei dann auch mindestens eine Stunde. Also das ist so richtig Fox News-Style in der Türkei. Und nicht so deine geordneten, braven 15 Minuten Tagesschau. Und immer unterlegt mit der Musik von Fluch der Karibik. Das ist wirklich so. Ja, also da kam halt super viel zu Israel immer und den Gräueltaten, die Israel begeht. Und gleichzeitig habe ich halt angefangen zu recherchieren und habe halt gecheckt, krass, in der Türkei gab es mal eine riesige jüdische Community und die ist halt weg, die ist gone. Und zwar aus Gründen. Und da gibt's halt eben nicht wie in Deutschland irgendwie eine Erinnerungskultur an nichts. Also das ist einfach, die Leute leben in der Türkei so, als ob nie da Juden gelebt haben, als ob nie Armenier dort gelebt haben, als ob nur nie Griechen dort gelebt haben. Und wenn das Thema irgendwie aufkommt, dann ist es natürlich ganz klar, die waren halt die Eindringlinge, also die haben die Türkei, wollten die verraten an die Imperialisten, die waren nicht loyal, die waren nicht treu und die haben halt gemordet und geplündert und sonst was. Und deshalb gibt's auch gute Gründe, warum die nicht mehr in der Türkei sind.
Und da hat man ja auch in Deutschland eben auch dieses Ding, diese deutsche Staatsräson, diese deutsche Erinnerungskultur. Es geht ja nicht um jüdisches Leben. Es geht darum, als Deutschland sich gut darzustellen, von der Geschichte geläutert. Ich werde nie vergessen, als Deutschland mal Israel nationalen Egoismus beim Shoah-Gedenken vorgeworfen hatte. Was man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Das ist ein Staat, der gegründet worden ist von den Opfern der Shoah. Und der Staat der Täter sagt, ihr verfolgt einen nationalen Egoismus beim Gedenken an die Shoah. Und das ist, glaube ich, halt auch so der Punkt, um den es halt eigentlich auch irgendwie mal ging, so dieses instrumentelle Verhältnis Deutschlands zu Israel zu kritisieren. Und das ist aber auch der Punkt, der dann halt irgendwann verloren gegangen ist. Weil irgendwann war halt die politische Position einfach nur Israel Beste. Man hatte so eine Beziehung zu Israel wie eine Fußballmannschaft. Es war ganz wichtig, dass man auf seinen Klamotten irgendwelche David-Sterne hat, dass man Israel-Flaggen geschwenkt hat, dass man IDF-T-Shirts getragen hat. Und diese Provokation, die ja wirklich mal einen Fokus hatte, die eigentlich dazu führen sollte, dass sich Leute mit Sachen auseinandersetzen. Also man wollte ja, dass die Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen, wenn man sie provoziert hat. War einfach nur noch Provokation.
Ja, und Überlegenheit.
Ja, man wurde, also Antideutsche wurden halt in vielen Teilen dann zu so den besseren Deutschen, was dann auch kein Wunder ist, dass die dann auch bei News, Achse des Guten und anderen rechten Medien gelandet sind, weil eben diese kommunistische Kritik der Nation gar nicht mehr wichtig war, sondern es eher darum ging, dass Deutschland sich mehr in Israel und den USA und weniger an Russland und dem Iran ausrichtet.
Ja, und es ist dann halt weg von diese Punk-Attitude, die es halt mal gab, wurde halt ersetzt durch dumme Besserwisserei. Und ab dem Zeitpunkt habe ich auch aufgehört, ich war erstmal total irritiert. Ich war so, das war mal irgendwie witzig. Also es war so genuinely, da war mal Humor drin. Die hatten sich auch selber im Blick. Und es gab halt eine Anbindung an eine linke Szene einfach. Die haben sie als links verstanden und das war irgendwie plötzlich einfach weg.
Das war auch so mein Schockerlebnis, als ich so junge GenossInnen kennengelernt habe, die so 17, 18 waren und die so einen Hass auf die Linke hatten. Und ich so war so, woher kommt euer Hass? Also die ganze Wut, die ich auf eine Linke hatte, kam halt auch, dass ich halt irgendwie jahrelang in der Linken aktiv war und frustriert war, dass die Linke ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht wird. Und es war weniger eine Wut auf die Linke als Idee, sondern auf die Linke, die ihrer Idee nicht gerecht wird. Dass eben die Leute sich nicht mit Antisemitismus auseinandersetzen, dass die Leute irgendwie nicht bereit sind, sich radikal gegen ihr Vaterland zu kehren, etc. pp. Auch dass Plenars einfach sinnlos waren. Also ich glaube auch diese Frustration über Plenars, so hat eine große Rolle gespielt. Und das hatten die Leute nicht, die hatten aber trotzdem diese Wut auf die Linken. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwas läuft falsch.
Ich habe auch auf jeden Fall diesen Moment der Wut der Linken gehabt. Und zwar eben, als ich gemerkt habe, irgendwann habe ich dann auch über diese Auseinandersetzung mit Antinationalismus und antideutscher Ideologie und vor allem damals bei der Drift-Konferenz, das halt eine Konferenz war, ein Bündnis aus verschiedenen antinationalen, feministischen, antideutschen, ideologiekritischen Gruppen und wo es halt darum ging, völkischen Nationalismus und Islamismus gemeinsam zu denken und zu kritisieren und sich das vor allem an diesen Punkten wie Antifeminismus gezeigt hat, eine gegen Abtreibungsrechte sein, völkischer, also eine völkische Ideologie haben und dass ich halt so gemerkt habe bei vielen Linken, dass sie sich diesem Thema gar nicht widmen wollen, weil sie eben Angst haben, irgendwie als Rassistin zu gelten, aber auch, dass die so einen komischen Kanackenfetisch einfach schieben. Und also ich auch irgendwie das Gefühl hatte, ich werde so weird, also es wird so einfach weirde Annahmen über mich gemacht in den Linken und irgendwie dachte ich auch so krass, ich kann auch irgendwie so alles sagen, die kaufen mir alles ab, weil ich halt eine der wenigen nicht Deutschen, Allmanns waren der radikalen Linken und das hat mich so, das war so, ich war so offended. Ich so, krass, ich werde hier gar nicht dran gemessen, was ich eigentlich sage, sondern es geht einfach nur um meine bloße Existenz in dieser Szene. Und ich habe halt eben auch gemerkt, als Türkin, dass ich in meiner Familie, im Privaten, ja, ich bin, also irgendwie, ich erfahre Rassismus in Deutschland, aber ich erfahre auch die Konsequenzen von einer patriarchalen, türkischen, muslimischen Sozialisation. Und das ist einfach so, dass das irgendwie in meiner Familie irgendwie so normal ist, dass die Frauen den Männern ihre Pantoffel bringen, dass die Tochter dem Vater den Tee auffüllt, dass die Männer halt auf der Couch sitzen, während die Frauen halt das Essen machen und abräumen. Und das war irgendwie egal, wie progressiv die Familie war. Und das konnte ich halt einfach nicht mehr leugnen. Ich konnte mir nicht mehr einreden, dass das ein Hirngespinst von der NPD war. Und das hat eben dieses antinational, antideutsche Spektrum für mich halt zu einem Zugang geschaffen und halt diese radikale Idee, verrate deine Kultur. Und also ich habe es halt eben weitergedacht, ich habe nicht nur Deutschland verraten, sondern mir war es halt wichtig, ich muss auch meine türkische Kultur und meine türkische Herkunft gleichermaßen verraten.
Und ich glaube, da ist halt auch diese Frage der Perspektive auch sehr, sehr wichtig, um einfach auch zu sehen, dass verschiedene Leute aus verschiedenen historischen Erfahrungen, die verschiedene Bedeutung haben, andere Punkte auch eben ziehen. Und ich glaube, da ist halt wirklich, wenn man diesen Nahostkonflikt als das zentrale Thema seiner eigenen politischen Identität macht, dann kommt man halt auch in die Situation, in der man einfach Bullshit-Positionen übernimmt. Wenn halt irgendwelche antideutsche linken Israelis vorwerfen, sie seien Antizionisten und damit quasi antisemitisch, ist das halt Quatsch, weil natürlich tue ich als Linker mein eigenes Land erstmal irgendwie hassen.
Ich schwöre, ich will das hier nochmal ganz kurz sagen. Guck mal, das hatten wir schon in der Folge mit Felder und das dann zum türkischen Nationalismus. Das ist White Supremacy, wenn ihr anderen Leuten nicht zugesteht, ihr Land, ihre Nation und ihre Kultur und ihre Religion zu hintergehen. Wenn das nur Amis dürfen, wenn das nur Deutsche dürfen. Türken dürfen das, Iraner dürfen das, Muslime dürfen das, Jüdinnen und Juden dürfen das, Israelis dürfen das. Das macht die nicht. Das ist so, ihr habt keinen Primat darauf, Linke und Kommunistinnen und Universalistinnen zu sein und der Rest sind irgendwie zurückgeworfen auf ihre bemitleidenswerte Identität und ja.
Genau, und eben halt auch da diese Gegenteiligkeit, dass dann halt eben auch der Islamophobie-Begriff irgendwie vorgeworfen wird. Ich werde das nicht vergessen, als Ronja Ottmann quasi als Zionistin und Islamophobe beschuldigt wurde und dann aus Pakistan fliehen musste, weil irgendwie sie um ihr Leben bedroht war. Die Frau ist kurdische Jesidin und hat, glaube ich, genug Erfahrung und ihre Family hat genug Erfahrung mit dem Islam und dem Islamismus gemacht, dass eben auch eine Kritik an der patriarchalen und auch rassistischen und auch imperialistischen Ideologie, die in dieser Religion mit drinsteckt, irgendwie angebracht ist. Das heißt, das ist eben ganz wichtig zu erkennen, wo begründet sich das, wie begründet sich das, wer macht das, gegen was richtet sich das? Weil wenn ein Deutsche irgendwie Israel hassen, dann ist das was ganz anderes, als wenn Israelis oder auch amerikanische Juden irgendwie so eine Kritik an Israel haben. So, das heißt nicht, dass man der unbedingt zustimmen muss. Man muss das betrachten in dem Kontext und auch als Perspektive, die auch valid ist, die man auch erstmal sich anhören muss, wo dann eben auch man diese beiden Positionen als Ausgleich nehmen kann. Und das ist, glaube ich, eben das, wo man auch hin, weswegen wir den Konkretkongress gemacht haben, weil das doch einfach fehlt, weil die Positionen überhaupt nicht mehr sich gegenseitig ausreden lassen und eigentlich gar nicht mehr klar ist, wer meint was, wo kommt man her, wie begründet man das eigentlich gerade.
Hier sind wir quasi Full Circle Moment wieder mit der Folge davor zum Konkretkongress 1993 und die linksradikale Debatte, so wie sie heute ist oder wie sie vor 5 Jahren war, als sie sich irgendwie, sagen wir mal so ein bisschen vor Corona und dann während Corona hat sich das alles ein bisschen noch weiter polarisiert. Und zwar bei beiden gibt es eine komplette Abwesenheit von migrantischen Linken, von, also es sind halt wieder weiße Akademiker, Allmanns, die halt miteinander streiten und ihre Besserwisserei an den Tag legen.
93 und, till infinity.
Genau, und ich glaube, das erste Mal, die ersten Irritationen, die in dieser Szene, in dieser Antifa-Hegemonie, in die wir reinsozialisiert wurden, erfahren wurde, war halt das Aufkommen von Queer-Feminismus. Und zwar waren nämlich jetzt plötzlich nicht mehr Antideutsche und Antinationalen die coolen Kids, die so Symbole amerikanischer Popkultur hatten, sondern es sind irgendwie coole Queer-Feministinnen gekommen, die halt Beyoncé und Rihanna gehört haben, die halt coole Pop-Partys organisiert haben.
Die damals auch, also das ist glaube ich auch ganz wichtig zu verstehen, wenn wir jetzt Queer-Feminismus sagen, meinen wir Queer-Feminismus nicht als Theorie, sondern auch eher als so Strömung, wo eben auch Postkolonialismus und Critical Whiteness eben auch so eine Bedeutung hatte. Das kam auch so zusammen ein bisschen und ich glaube, die Person und der Text, der das ganze Thema nach Deutschland gebracht hat.
The one and only.
Hengame hat mit dem Fusion-Text das Thema in die deutsche Debatte reingeballert.
Und wurde eben krass gehatet von Antideutschen. Aber ne, wie wir das halt auch aufgearbeitet haben in der Folge mit Hengame, nicht aufgearbeitet, aber reflektiert haben, ist, dass heute viele, die Hengame kritisiert haben für die Texte, heute halt sagen, okay, inhaltlich bin ich eigentlich mit voll vielen d'accord gegangen. Eigentlich hätte halt dieser Hass auf Weiße mit Dreads, dieser Schulterschluss zwischen Antideutschen und Critical Whiteness Queer-Feministin sein müssen. Stattdessen sind Antideutsche nicht mehr drauf klargekommen, dass sie einfach nicht mehr die Coolen waren.
Das war wirklich, also wir haben diese Folge veröffentlicht und so viele ehemalige GenossInnen waren so, ey yo, Hengame sagt voll coole Sachen, dem stimme ich alles zu. Ich habe den Text nochmal gelesen. Ich weiß gar nicht, was mich damals irgendwie so aufgeregt hat. Und das ist es ja auch irgendwie. Weil im Endeffekt, Hengame hatet die Fusion dafür, dass die Fusion auf links macht, aber eine Allmann-Veranstaltung ist. Und wieso konnten Antideutsche und Antinationale da nicht irgendwie mitgehen? Warum hat man da irgendwie den Anschluss verpasst? Warum hat man sich gehatet um Worte? So, ja, es gab inhaltliche Differenzen, aber in den ganzen Diskussionen ging es nur noch um die Differenzen und gar nicht mehr darum, dass man eigentlich aus ähnlichen Gründen die Fusion kacke findet. Weil die meisten Antideutschen sind auch nie auf die Fusion gegangen.
Ich auch nicht, aber ich bin wie immer natürlich das mysteriöse Dritte. Und das Nicht-zu-Fassende, nobody knows. Und hier kommen wir zu der heutigen Situation eigentlich auch relativ schnell, weil es gab halt diese erste Irritation oder also so Revier markieren zwischen Anti-Des, Antinationalen und Critical Whiteness, Queer-Fans. Aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es sich auch so eingependelt hat irgendwann. Und also irgendwie hat man sich dann doch zurechtgefunden. Ich glaube, irgendwann haben sich dann doch die meisten Leute darauf besinnen können. Wir sind Linke, wir haben unsere Räume auch. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine Betonung, die Betonung von Räumen. Es gab halt diese autonomen Zentren, die halt sowohl von Queer-Feministinnen als auch von Antinationalen, also wo sich halt alle irgendwie immer so ein bisschen getroffen haben.
Die aber auch immer umkämpft waren.
Die umkämpft waren und wo man sich halt auch gemeinsam dagegen positionieren müssen, aber auch so Veranstaltungen wie Proteste wie zum Beispiel die Blockade gegen den Marsch fürs Leben. Das ist auch so eine Veranstaltung hier in Berlin gewesen, wo sich immer alle ganz selbstverständlich, trotz aller Differenzen halt hingegangen sind. Und das ist total wichtig. Und ich glaube, letztendlich konnten sich die meisten dann doch irgendwie so darauf besinnen.
Und ich glaube, da ist auch nochmal wichtig, es geht uns gerade gar nicht darum, die inhaltlichen Differenzen klein zu reden. So, es geht gar nicht darum zu sagen, wir sind alle links, es gibt keine Unterschiede, wir sollten alle zusammenarbeiten, sondern es geht uns darum, dass man Debatten führt und sich anschaut, wo ist denn eigentlich unsere Differenz, was ist denn eigentlich der Punkt, anstatt halt irgendwie direkt in den Reflex zu geraten, der aus so einem Edgelord-Gehabe auch kommt, was ich selber auch gemacht habe. So, ich habe alle möglichen Leute als Heideggerianer und Islamfaschisten und quasi Nazis beleidigt, die halt irgendwie nicht meiner Meinung waren. Wie gesagt, diese Unterschiede gibt's und die sind auch teilweise gravierend. Also ich bin auch der Meinung, ein Großteil der Linken ist antisemitisch. So, und es gibt auch Leute, die sind der Meinung, ein Großteil der Linken ist rassistisch und haben wahrscheinlich auch recht. So, dass all diese Sachen existieren. Ja. Aber es ist halt eben eine Frage, tragen wir das aus, indem wir Instagram-Stories machen und sagen, wer scheiße ist und mit wem man nicht mehr reden sollte? Oder versuchen wir eine gemeinsame Diskussion, Gemeinsamkeit und Unterschiede auszuloten? Natürlich muss man über rote Linien diskutieren. Natürlich gibt es irgendwie Sachen, die dazu führen, dass man mit Leuten nicht mehr zusammenarbeiten kann. Aber erstens ist auch immer noch, eine politische Positionierung ist keine politische Tat. Das, was ich jetzt in diesem Podcast sage zu irgendeinem Thema, ist so fucking irrelevant für die Weltpolitik. Muss man auch einfach mal bewusst sein. Natürlich muss man mich kritisieren, wenn ich antisemitische, rassistische, transphobe, homophobe, misogyne Dinge sage. Aber im Endeffekt...
Nobody cares.
Nobody cares. Und
also nur die Leute, die halt davon verletzt sind, they care. Aber so letztendlich geht es dann da schon auch so ein bisschen darum, eher willst du ein korrekter Mensch sein oder nicht und nicht so ein bisschen, dass das, was du sagst, so krass viel Impact hat für das Leben, für die Sicherheit gewisser Leute oder das Überleben mancher Leute.
Und gerade halt eben das, was in Israel und Palästina passiert, tangiert überhaupt nicht in der Art und Weise, was wir darüber sagen.
Ja, ich glaube, also ich habe immer so dieses Bild, also mit diese, also es gibt so eine Obsession mit roten Linien und mit so Abgrenzungen. Und das machen wir auch in diesem, wir grenzen uns ja auch von Sachen ab bei Don't Read Theory. Aber ich habe irgendwann angefangen, so zu denken als Linke. Na, was wollen wir denn mit den Antisemiten? Was wollen wir mit den Rassisten? Was wollen wir mit den Homophoben machen? Wollen wir die alle abschieben? Gibt es dann einen Kontinent, wo alle Abgefuckten leben? Also so, das ist so ein ganz dummes Gedankenexperiment. Habe ich aber auch aufgehört, Leute aus meinen Gedanken abzuschieben. Also nur, weil mich gewisse Linke, und das sind halt eben schon auch eher so Leute mit so einem Anti-Imperialismus-Fokus, die die dann, wenn ich eine Karikatur zeichne, bei allem Islamophobie schreien. Oder ich muss auch sagen, also mir wurde halt, also innerhalb einer Linken wurde ich von wenig Leuten so gedemütigt, wie von Anti-ImperialistInnen, die mir halt vorgeworfen haben, ich hätte internalisierten Rassismus. Mir wurde vorgeworfen, dass ich Stockholm-Syndrom habe, dass ich mich mit meinen Tätern solidarisieren würde, als ich ein Token bin und so weiter. Und das habe ich halt eben nicht von anderen gehört. Das habe ich halt eben, das ist super verletzend, das ist super frustrierend. Aber ich muss mich damit auseinandersetzen. Das sind reale Menschen, die kommen aus Gründen.
Man kann nicht einfach sagen, okay, Kommunismus funktioniert, wenn wir X amount of people einfach umbringen oder aus der Debatte machen, sondern Kommunismus funktioniert entweder, weil die ganze Welt einsieht, dass Staat, Nation, Kapital scheiße sind, oder die ganze Welt zieht es eben nicht ein. Und dementsprechend ist halt auch irgendwie diese ganze Abgrenzung so, nein, mein Kommunismus, dein Kommunismus funktioniert nicht, bringt uns halt nicht weiter. Stattdessen muss man auch nachvollziehen, was passiert außer inhaltlicher Differenzen? Weil das ist, glaube ich, auch das, was man im Konkretkongress so ein bisschen gemerkt hat, dass es nicht nur inhaltliche Differenzen sind. Du hast nicht diese Leidenschaft, du bist nicht so wütend aufgrund einer inhaltlichen Differenz. Du bist wütend, weil dich das, was die andere Person auch auf einer persönlichen Ebene kränkt. Und ja, wie du vorhin schon eben meintest, diese erste Kränkung war Critical Whiteness und Queer-Feminismus. Und diese zweite Kränkung, die wir jetzt gerade erleben, ist eben die Selbstorganisierung, die erneute Selbstorganisierung von migrantischen Jugendlichen in den sogenannten Migrantifas, vor allem nach Hanau.
Diese migrantische Selbstorganisation, die ist ja nur zu begrüßen und die wurde ja auch begrüßt. Und bis dann Leute gecheckt haben, die bringen halt ihren eigenen Fokus mit in die Debatte. Die bringen einen neuen Fokus mit in der Debatte. Und der ist halt nicht unbedingt begründet in der Erfahrung der Wiedervereinigung, in der Erfahrung von 90er Jahre Neonazi-Schläger-Trupps, der ist halt begründet in Post-9-11. Der ist halt begründet in, dass wenn du einen gewissen Nachnamen hattest und einen gewissen Aussehen hattest, dir unterstellt wurde, du bist ein Terrorist. Dass dir halt irgendwie unterstellt wurde, dass deine Kultur rückschrittig ist.
Der ist halt auch eben konfrontiert mit gleichzeitig einer Zivilgesellschaft, in der ehemalige antideutschen, antinationale Akteure aufgehoben sind, die dann eben halt auch in Stiftungen sind, in NGOs,
in Parteien,
es gibt Antisemitismusbeauftragte, es gibt die Formulierung der Staatsräson, es gibt eben auch eine völlige Überfokussierung und eine krasse Repression gegen pro-palästinensischen Protest, den es auch eben gibt. Und das ist dann auch eine Sache, die halt neben der ganzen inhaltlichen Differenzen auch eine Rolle spielt, die man auch thematisieren muss und nicht einfach nur sagen kann, so nee, es geht einfach nur um Positionen und das sind Antisemiten, dementsprechend ist es okay, wenn die Polizei gerade Befugniserweiterungen bekommt.
Genau, und ich habe halt so das Gefühl, dass halt dann einfach auf die abgewälzt wird, die sind die Autoritären und der eigene Dogmatismus und auch die eigene Neigung zur Autorität nicht mehr hinterfragt wird. Und ich glaube, das kommt schon noch aus dieser, also das wird auch von Leuten aus unserer Generation so gesagt. Ich habe das auch so empfunden, weil ich habe erstmal auch, als Migrantifa war, nach Hanau zusammengekommen, das war ich natürlich auch sehr hoffnungsvoll und neugierig. Und als ich dann gesehen habe, welche Rhetorik die fahren und welche Schwerpunkte die setzen und worauf die sich halt so stürzen, war ich dann natürlich auch sehr enttäuscht und ich habe die auch dann so als respektlos empfunden. Die haben gar keine Manieren, die sprengen die Bündnisse. Und da ist definitiv eine narzisstische Kränkung gewesen, auch bei mir persönlich und halt bei meinem Umfeld. Und
sie sprengen halt die Hegemonie. Ja. Und das ist halt auch so ein bisschen halt das Ding, das ist ein jugendliches Aufbegehren, die sich natürlich auch in eine Unzufriedenheit über der linken Szene, wie sie vorgefunden wird, richtet, wo man sich eben an Dingen auch abarbeitet. Das heißt halt eben auch, und deswegen haben wir Corona auch vorhin schon genannt, es gab halt auch einfach einen Punkt, wo halt auch irgendwie die Weitergabe von Wissen und Erfahrung nicht mehr stattgefunden hat. Es gab den Bruch von Corona, wo 2 Jahre linke Räume auch einfach teilweise zu waren und neue Leute ihre Politisierung im Internet, nur noch im Internet erleben konnten und nicht mehr in irgendwelche Räume gehen konnten.
Und Linke halt auch statt einfach pragmatisch teilweise mit Corona umzugehen haben, sich halt gegenseitig krank die Köpfe eingeschlagen hatten, wie streng oder wie lax man jetzt sein muss, anstatt halt einfach so relativ zu gucken, okay, was ist halt noch möglich. Und warum wir den Konkretkongress genommen haben, ist eben so, ich habe mir dieses Video des Konkretkongresses angeschaut, zum ersten Mal für die Recherche dieser Folge und ich dachte mir so, wie kann es sein, dass ich seit 16 Jahren in dieser Szene unterwegs bin und das noch nie gesehen habe. Wie kann es sein, dass mir ein so großes Stück linke Bewegungsgeschichte und linke Ideengeschichte, linksradikale Ideen- und Bewegungsgeschichte mir fehlt, wo ich doch teilweise so am Puls der Szene war und irgendwie bei so vielen auch dabei war. Und das ist kein Vorwurf, aber das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Und die Sache ist ja auch so, leiste ich momentan diese Arbeit? Mache ich diese? Also und ich glaube, da geht es halt ganz doll darum, diese Geschichte der Linken in Deutschland und der Debatten nachvollziehen zu können. Und da muss ich habe damals, bei 93 ist eben auch zum Beispiel Jutta Ditfurth auf diesem Podium. Und schon damals ist halt klar gewesen, dass Sarah Wagenknecht eine deutschen Versteherin und eine deutschen Liebhaberin ist. She loves Germany. Und ich dachte mir halt so, die ganze Debatte gab es dann auch 2015, als sie diese rassistischen Aussagen gegen Geflüchtete getan hat. Und ich hatte das damals empfunden wie, jetzt kommt raus, dass sie eine Rassistin ist. Jetzt kommt's raus, dass sie eine Deutsche ist. Und dann gucke ich so diesen Konkretkongress 93 an und ich so, nothing has changed. Diese Kritik und diese Feststellung gab es damals. Warum ist sie nicht bis zu mir gesickert? Ich bin eine extrem neugierige Person gewesen. Und dann ist eben Jutta Ditfurth auf diesem Podium. Und Jutta Ditfurth ist definitiv eine Person, von der ich auch gelernt habe, deren Texte ich gelesen habe. Aber ich konnte auch nicht leugnen, dass sie auch irgendwie so ein kleines bisschen so crazy stemmt. Hatte, weil da so auch so eine etwas Gekränktes in ihr ist, dass sie sich halt auch an der Linken abarbeitet. Und ich glaube, es geht halt darum, dass so ein bisschen ältere Linke, so eine Würde hat einfach gefehlt, was es vielleicht einfacher gemacht hätte, zuzuhören.
Ich glaube, und das ist auch so ein bisschen auch der Punkt. Man kann, glaube ich, auch die Geschichte der Linken als Geschichte von narzisstischen Kränkungen erzählen. Man kann sehen, wie Adorno narzisstisch gekränkt war, weil die Studierenden erst irgendwie seine Position vertreten haben, dann aber sein Institut besetzt haben und er die Bullen gerufen hat. Man kann sehen, wie Karl Held narzisstisch gekränkt war, weil auf einmal die Preisfrage nicht mehr gestellt wurde.
Oder eine Alice Schwarzer gekränkt ist von neuen Feministinnen, die halt irgendwie andere, das Frausein anders auffassen. Das ist nicht nur eine, da geht es nicht nur um Theorie und Ideen. Es ist auch eine tiefe Verunsicherung, wenn man sich eben so doll übers Linkssein oder übers Feministinnensein identifiziert, dafür bekannt ist, damit sein Geld verdient.
Und ich glaube, es ist halt auch, natürlich habe ich persönlich auch meine Position, wo ich auch sagen kann, dass ich bei jeder dieser narzisstischen Kränkung auch weiß, auf welcher Seite ich im Zweifel stehe und mir das auch konkret vorstellen kann, wenn es zu einer Barrikadenkampf kommt, auf welcher Seite der Barrikade ich stehe. Aber ich höre mir die andere Seite der Barrikade auch überhaupt erstmal an. So, ich beschäftige mich irgendwie damit. Mein Großteil der Informationen, die ich irgendwie nach dem 7. Oktober über die Vorgänge im Nahen Osten bekommen habe, kam von amerikanischen Linken. Und die sind nun mal antizionistisch. Und ich habe natürlich auch andere Medien gemacht. Und ich habe da auch irgendwie teilweise, musste ich die Sachen ausschalten, weil ich es irgendwie nicht mehr ertragen habe, weil das irgendwie dem widersprochen habe, was ich da irgendwie drauf blicke und den Fokus, den ich darauf setzen würde. Aber ich glaube, das ist auch so Sinn dieser beiden Folgen, ohne in so einen Relativismus zu verfallen und sagen, every feeling is valid, every linke Strömung is valid, so. Guckt über euren Tellerrand hinaus, bevor ihr in so eine Edgelord-Position verfallt und dann ihr A, nur noch Karikaturen der anderen Seite wahrnimmt und auch selbst zu Karikaturen wird. Und streitet miteinander. Es geht natürlich auch um was. Und natürlich ist dieser Streit emotional. Wir wollen nichts weniger als die Welt verändern. Natürlich ist man da nicht ruhig und besonnen und bleibt nicht rational. Aber steppt doch mal einen Schritt zurück und fragt euch auch irgendwie so, wie wichtig ist das alles gerade? Und natürlich geht es nicht darum, irgendwelche Leute zu dulden, die halt irgendwie Räume unbenutzbar für andere Personen zu machen. Aber es geht eben wirklich darum, in eine Auseinandersetzung zu gehen und eben sich auch zu fragen so, was wollen wir, was sind unsere Gemeinsamkeiten? Weil nur wenn wir Gemeinsamkeiten haben, können wir über Differenzen diskutieren und können auch voneinander lernen. Weil die verschiedenen Perspektiven, die verschiedenen Foki auch verschiedene, manchmal widersprechen die sich gar nicht.
Ich würde diese Folge auch abschließen mit genau dieser Erinnerung, sich nicht zur Karikatur seiner selbst machen zu lassen. Man ist immer sehr gut darin, die Karikaturen, die um einen herum existieren, zu analysieren und zu exposen. Und wenn man dann selber karikiert wird, das als läppische Kritik zu dismissen. Ich glaube aber, da führt kein Weg dran vorbei, das ernst zu nehmen. Das heißt nicht, dass man sich dann irgendwie schämen muss, weil, um wieder auf etwas zurückzukommen, was vorher gesagt wurde, was wir hier sagen, unsere Position, nobody cares. Nobody fucking cares. Und da geht's halt wirklich um etwas, was Port 93 beim Kongress gesagt hat, 1,5 Monate nach Solingen. Die Betroffenen, denen ist egal, was wir denken. Denen von rassistischer Gewalt, die um ihr Leben und um ihre körperliche Versehrtheit wirklich bangen müssen, die von unmittelbar von Abschiebung betroffen sind, der ist scheißegal, wie wir zu gewissen Themen stehen. Die wollen einfach nur, dass die Gewalt aufhört und die wollen einfach nur, dass die Abschiebung aufhören und so weiter. Und weil das, was wir deshalb so sagen und machen, letztendlich so ein bisschen eher unser eigene, da geht es halt mehr darum, wie wir uns sehen und wie wir gesehen werden wollen. Und deshalb kann man dann auch Kritik so ungerechtfertigt sich das anfühlt, weil man hat ja immer die besten Gedanken. Man möchte ja eigentlich immer alle Seiten mit einbeziehen. Deshalb kann man sich dem annehmen. Das ist kein, it's not possible to cancel you oder us. Also so, es gibt einmal so einen realen Ausschluss oder man kann sich halt auch so selber ausschließen, weil man denkt, dass andere einen ausschließen wollen. Oder ich weiß
und sich dann auch in diesem als Ausgeschlossene gefallen. Also ich glaube, das ist auch das, was so, wenn ich zurück auf meine Hardcore antideutsche Edschloss-Phase denke, dann habe ich eigentlich auch meine ganze Identität daraus gezogen, dass ich irgendwie nicht bei der Linken mitmachen darf. Und dann hat man sich auch so in diese Rolle gefallen.
Und ich glaube, es braucht wirklich nicht noch mehr Leute, die der Linken ihre Maske vom Gesicht ziehen und die halt sich irgendwie sagen, ich expose jetzt den Rassismus der Linken, ich expose jetzt die Linke in ihrer Schweinerei und sonst was. Das machen wir eh schon die ganze Zeit und ich glaube, es braucht irgendwie nicht noch mehr Takes. Oder ich weiß nicht, es kann nicht das Hauptgeschäft sein.
Es braucht nicht noch mehr Antworten, sondern wir müssen alle gemeinsam Fragen stellen. Wie Rosa Luxemburg mal gesagt hat, Fragen schreiten wir voran. Und das sollte man sich erinnern, anstatt irgendwie auf alles eine Antwort parat haben zu wollen.
Genau, Leute. Stay safe, stay sane.
Folgt uns auf Instagram und TikTok. Kommt auf Steady und kommt in den Discord.
Shared die Folge auf Instagram. Macht die Glocke an.
Und gibt uns eine 5-Sterne-Bewertung.
Das wär's auch schon gewesen. Vielen Dank.
Tschüss.